ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Der Slogan, der von vielen dieser Rechtsradikalen jetzt immer wieder in die Menge gerufen wurde, Stop the Boats, das ist ein Slogan, den Rishi Sunak, der vorherige Premier, sich zum Wahlkampfslogan gemacht hat.
Herzlich willkommen zum Podcast am Mitford Place. Ich bin Franziska Hoppen und neben mir im Studio sitzt Annette Dittert.
Hallo nach Deutschland.
Hi. Es sind unruhige Zeiten in England. Vergangene Woche am Montag hat es einen Messerangriff auf kleine Mädchen im britischen Küstenort Southport gegeben. 8 weitere Kinder sind teils schwer verletzt worden. Binnen Minuten haben sich danach im Internet Falschnachrichten über die Identität des Tatverdächtigen verbreitet. Er sei Muslim und Asylsuchender. Und seitdem gibt es rechte Proteste, rechtsextreme Ausschreitungen in vielen unterschiedlichen Städten im Land und dabei teils extreme Gewalt. Elon Musk, der Chef der Social-Media-Plattform X, fabuliert schon vom Bürgerkrieg in Großbritannien. Wir zeichnen am Donnerstagvormittag auf, das sage ich dazu, weil die Situation sehr dynamisch ist. Und bevor wir zu den Details kommen, das Warum und das Wie weiter diskutieren, Annette, du lebst schon so lange hier. Du kennst dieses Land und die Menschen sehr gut. Hast du so eine Welle an Ausschreitungen und Gewalt in der Form schon mal erlebt?
In der Form noch nicht. Und das ist auch, und das muss man, glaube ich, immer wieder betonen, ganz untypisch für Großbritannien. Denn eigentlich ist die Integration hier in einer Weise erfolgreich, wie diese Leute das eben immer nicht gerne sehen wollen. Also das hat man auch daran gesehen, dass nach diesen gewalttätigen Ausschreitungen ja gleich die Gemeindemitglieder kamen und den Moscheen geholfen haben, wieder aufzubauen. Also es ist eigentlich nicht die generelle Stimmung hier. Ich finde immer, dass die Briten und auch die Engländer weniger rassistisch sind als viele, viele andere Länder in Europa.
Dazu gleich eine Zahl, die ich gelesen habe. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat bei den Briten mal nachgefragt, was sie von diesen Protesten und Ausschreitungen halten. Und 85% finden diese Ausschreitungen nicht richtig.
Genau. Also die Briten sind eigentlich, vor allem auch im Vergleich zu vielen europäischen Ländern, nach meinem Empfinden, Erleben und meiner Erfahrung viel weniger rassistisch als viele Länder da drüben. Und es ist eben auch, wenn man gerade, das ist nicht nur in London so, das ist auch in Birmingham so, wenn man da durch die Straßen läuft, wie viel integrierte Gesellschaften, Freundschaften, biracial Ehen es da gibt, das funktioniert eigentlich hier ganz gut. Und genau diesen Konsens wollen eben diese Rechtsradikalen und Rechtsextremen jetzt aufbrechen.
Aber es gab 2011 auch schon mal eine Welle an Ausschreitungen. Ich war damals Studentin. Ich erinnere mich da noch so ein bisschen düster dran. Das ging in London los, nachdem der schwarze Familienvater Mark Duggan von der Polizei erschossen worden ist. Du hast damals berichtet.
Ja, das war krass damals. Das war eben vor allem in London damals. Das hatte allerdings eine ganz andere Motivation, denn da ging es wirklich um den Protest vor allem der schwarzen Gemeinden, aber auch der People of Color, aber auch vieler weißer Londoner.
Gegen
die Polizei auch, die eben da zu extrem vorgegangen war. Das war eigentlich eher so ein bisschen was wie Black Lives Matter. Artete dann allerdings aus in Plünderungen von Geschäften. Halb Tottenham hat gebrannt hinterher. Das war extrem gewalttätig auch. Damals ist auch bei mir, wo ich wohne, mein Fahrrad mit angezündet worden. Da zogen wirklich so plündernde Horden hinterher über die Straßen. Das war richtig, richtig übel. Aber das war was ganz anderes. Und das war interessanterweise damals auch nach 3-4 Tagen wieder komplett vorbei und ist auch nicht wieder aufgeflammt. Das ist, glaube ich, bei diesen jetzigen Randale und diesen Krawallen anders. Also da muss man schon befürchten, dass das weitergeht. Auch wenn es gestern Abend sehr friedlich zuging, obwohl alle erwartet hatten, dass es nochmal ausbricht, nachdem es angekündigt war.
Genau, gestern Abend, das war die Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag, sollte der vermeintliche Höhepunkt der bisherigen Entwicklung sein. Die Behörden haben mit 100 Protesten im ganzen Land gerechnet, mit 30 Ausschreitungen. Wir haben eine Sprachnachricht von unserer Kollegin Sophie bekommen, die am Abend in Middlesbrough unterwegs war.
Es ist jetzt etwa 9 Uhr abends am Mittwoch und wie in vielen anderen Orten waren hier Proteste angekündigt. Es ist jetzt rund eine Stunde nach dem geplanten Beginn und ich bin an dem Versammlungsort gerade vorbeigelaufen. Dort haben sich etwa 15 Menschen eingefunden und die waren nach eigenen Aussagen hier, um gegen Gewalt zu demonstrieren und gegen Rechtsextremismus auf die Straße zu gehen. Es kam hier vor allem am Sonntag zu schweren Ausschreitungen. Wenn man hier durch die Straßen läuft, sieht man immer wieder eingeschlagene Fensterscheiben, eingetretene Türen und viele Autos wurden schwer beschädigt, also Windschutzscheiben eingeschlagen und zumindest ein Auto auch in Brand gesetzt. Das hat dazu geführt, dass es heute hier eine sehr angespannte Stimmung war. Die Läden auf der Hauptstraße haben früh geschlossen, ihre Rollbalken heruntergefahren und zum Teil auch Holzverkleidungen als Schutz für die Fenster angebracht. Wenn man durch die Wohnstraßen geht, dann sind die fast schon gespenstisch leer. Denn nach den Ausschreitungen am Sonntag hatten wohl viele Anwohner Angst vor Vandalismus an den Autos und haben diese an anderen Orten geparkt. Ja, und ansonsten gibt es hier eine höhere Polizeipräsenz als üblich. Man sieht immer wieder Einsatzwagen, die durch die Straßen patrouillieren. Und ich habe auch eine Spezialeinheit schon gesehen. Gewaltbereite Proteste sind mir bisher nicht untergekommen. Ob es jetzt die restliche Nacht hier ruhig bleibt, das kann ich nicht voraussagen. Aber momentan sieht es zumindest von dort, wo ich gerade bin, ganz danach aus.
Also sie beschreibt eine ruhige Situation, die Menschen haben sich sehr gut vorbereitet. Ich hing hier gestern im Studio fest, weil ich noch andere Beiträge machen musste, habe alles leider nur am Fernsehen verfolgt, aber du warst auch draußen.
Ja, ich war in der Nähe von meinem kleinen Boot, wo ich wohne, in der Harrow Road, wo die Polizei auch gewarnt hatte. Da war auch alles verbarrikadiert, weil die Geschäfte vor allem Angst hatten. Aber auch da war nichts und dann habe ich aber auch nur auf dem Handy gesehen, dass teilweise Zehntausende unterwegs waren im Norden, in Walthamstow, die genau das Gegenteil demonstriert haben. Die nämlich gesagt haben, wir wollen diesen Rassismus hier nicht. Und dass Großbritannien im Grunde zur Schau gestellt haben, was es auch gibt. Und das eben, wie ich es eben erzählt habe, gar nicht rassistisch ist. Und das war eigentlich insgesamt, weil das auch in ganz vielen anderen Städten passiert ist, dann in Liverpool, in Bristol, in Brighton, also schon eher im Süden, wo eben auch sehr diverse Städte und Gemeinschaften und Gesellschaften präsenter sind als vielleicht in Middlesbrough. Das fand ich schon sehr ermutigend, dass da jetzt einfach auch mal die Zivilgesellschaft gesagt hat, stopp, es reicht uns jetzt. Und da muss man jetzt mal sehen, ob das jetzt hält und ob das damit jetzt auch erstmal das Ende dieser Ausschreitung ist oder ob das nochmal hochkocht wieder.
Ich fand die Bilder auch teilweise bewegend. In Liverpool haben sich die Menschen wie so eine Menschenkette um eine Kirche herumgestellt, die Asylsuchende untergebracht hat. In Bristol sollten Kanzleien angegriffen werden von den Rechten, deren Anwälte Asylsuchende vertreten. Und die Menschen haben sich ganz bewusst vor diese Kanzleien gestellt und auch vor die verbarrikadierten Geschäfte, um die zu schützen. Mich hat es trotzdem ein bisschen überrascht, dass diese Nacht so ruhig geblieben ist. Was meinst du, woran das lag?
Also man weiß ja gar nicht genau, woher diese Warnungen wirklich kamen. Die Polizei hat ja überall gewarnt. Die hat wirklich ja auch Messages an bestimmte Stadtteile rausgegeben, hat darum gebeten, dass es keine Gegendemonstrationen gibt, was ich interessant fand, weil die eben dann doch stattfanden und dann eben so friedlich, wie es war. Es gab Menschen heute von Hope Not Hate, diesem Verein, der das sehr genau beobachtet, die sagen, das Ganze war von Anfang an eigentlich ein Hoax. Dass das eben, das war eine Liste, die kursierte im Internet, wo eben diese Angriffsziele für gestern Abend aufgelistet waren. Und daraufhin wurde die Polizei so nervös und hat eben auch so hartes Durchgreifen angekündigt, was ich persönlich richtig fand im Nachhinein, weil das, was letztes Wochenende hier los war, das wollte man nicht nochmal erleben. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, das war eigentlich nur eine Finte und die eigentlichen Proteste, die kommen dann, wenn es nicht angekündigt wird. Das muss man jetzt mal abwarten. Mhm. Es ist für die Polizei extrem schwer, hier überhaupt vernünftig zu agieren, weil diese rechten Gruppen und Parteien sich eben im Netz komplett dezentral und sehr spontan und sehr schnell organisieren.
Also in Dover zum Beispiel sollte am Wochenende ein Protest stattfinden, der hat nicht stattgefunden.
Genau.
Und in Rotherham sind dann plötzlich 700 Menschen auf eine Asylunterkunft zugestürmt.
Das weiß man eben nie, wo das dann wieder aufploppt. Und das ist eben, das geht teilweise von X, also ehemals Twitter aus. Aber sie organisieren sich eben, das hat auch gestern noch ein Polizeisprecher gesagt, zunehmend in Telegram-Kanälen verschlüsselt. Und die poppen auf und sind dann wieder plötzlich weg, selbst wenn man eben da reingeht. Aber die Polizei hat eben auch nicht die Ressourcen, sozusagen im Darknet das ständig zu beobachten. Und deswegen ist das
überall
viel, viel schwerer als früher, so etwas wirklich vernünftig zu policen.
Was die Polizisten jetzt versuchen, sie haben eine Standing Army, nennen sie das, eine Art stehendes Heer an speziell ausgebildeten Polizisten, 6000 an der Zahl, die an strategischen Punkten im Land aufgestellt sind, nämlich an Autobahnauffahrten zum Beispiel, damit die dann schnell losgeschickt werden können. Und man merkt, dass Keir Starmer sehr auf Law and Order setzt. Schnell, hart durchgreifen, alles ausnutzen, was da an Rechtsrahmen geht. Die Polizei ist mit Drohnen unterwegs, mit Bodycams, um auch nachträglich noch die Randalierer zu identifizieren. Es sind Stand jetzt mehr als 400 Menschen mittlerweile festgenommen worden und davon bereits 140 angeklagt. Und teilweise ja auch hart. Drei Männer, das waren glaube ich somit die ersten, deren Gesicht und Namen wir auch kennen. Die liefen dann hier über die Kanäle, haben 3 Jahre bekommen dafür, dass ein Polizist ins Gesicht geschlagen wurde, 30 Monate für den Versuch, ein Auto anzuzünden und 20 Monate für Violent Disorder.
Also das ist ein ganz klares Signal von der Polizei und auch von Keir Starmer, der ja mal Generalstaatsanwalt war. Ja. Und das hat man jetzt richtig gesehen auch wieder. Da ist er quasi in diese alte Rolle zurückgefallen. Eben ganz klar zu sagen, Law and Order ist jetzt meine erste Priorität. Und das haben die gestern sehr erfolgreich umgesetzt. Wie gesagt, wenn es nicht sowieso ein Hoax war, das weiß man halt nicht. Aber das war jetzt erstmal, würde ich sagen, ein Etappensieg für die Regierung und die Polizei. Und jetzt muss man einfach mal abwarten, wie das weitergeht.
Der Pressesprecher des Gerichtes sagt, this is just the tip of the iceberg and just the start of what will be a very painful process. Mhm. Also die Spitze des Eisberges, das wird noch sehr schmerzhaft werden für die Menschen, die sich an diesen Protesten beteiligt haben. Jetzt ist aber natürlich die rechtsextreme Szene, wir haben es ja schon angesprochen, nicht verschwunden, sondern wir haben diffuse Netzwerke, wo von Neonazis über rechtsextreme Influencer, über Fußball-Hooligans, über besorgte Bürger, alles mit dabei ist. Es ist alles viel komplexer. Wie schätzt du diese rechtsextreme Szene ein, als jemand, der hier schon lange gelebt hat?
Die hat es eigentlich immer schon gegeben. Ich habe gestern mal im Archiv nachgeguckt. Ich habe 2010 schon ein Stück gemacht über diese Szene. Da war das damals die British National Party, die sich allmählich auflöste. Dann kam die English Defence League. Das ist eine Partei, die mit Tommy Robinson, das ist sozusagen deren Figurehead, deren Kopf, groß geworden ist, die sich dann auch wieder 2013 irgendwie aufgelöst hat. Das heißt, das ist keine klar definierbare Gruppe oder Partei, sondern das ist völlig dezentral. Und das ist jetzt alles wieder so aufgeploppt, einerseits durch Farage, der das eben auch mehr oder weniger direkt angeheizt hat, schon immer und auch jetzt wieder sich auf den sozialen Medien mit seltsamen Videobotschaften gemeldet hat, um das nochmal anzuheizen. Der hat zum Beispiel gesagt, sind wir wirklich sicher, dass das nicht doch ein Asylbewerber war, der diese schreckliche Messerattentate auf die Mädchen verübt hat. Also er hat nur die Frage gestellt, aber das ist eben auch seine Strategie. Und andererseits spielt dabei bei diesen ganzen Krawallen jetzt oder hat gespielt eine große Rolle auch Elon Musk, der auf Twitter sich ganz klar zum Opponenten Keir Starmers gemacht hat und den britischen Premier direkt angegriffen hat, dass er hier die Rechtsradikalen und Rechtsextremen anders behandeln würde als die normale Bevölkerung.
Ich habe mir ein paar Zitate aufgeschrieben.
Das ist schon irre, weil das ist eine ganz neue Qualität, die da jetzt ist, dass plötzlich der Besitzer einer solchen großen Plattform direkt selber agiert und diese Verschwörungstheorien verbreitet und die britische Regierung angreift. Also das fand ich schon sehr, sehr verblüffend.
Er hat unter anderem von Two-Tier-Keir gesprochen, also Keir Starmer gehe anders mit weißen Protestierenden um, nämlich schlechter als mit Minderheiten, die protestieren.
Genau.
Er hat einmal getwittert, is this Britain or the Soviet Union?
Ja, der ist völlig, das war völlig irre da teilweise. Ich habe das wirklich mit großem Erstaunen gesehen, weil ich meine, der hat schon viele seltsame Tweets abgesetzt, aber dass er so direkt versucht, Unruhe in einem Land zu verursachen. Er hat ja auch von Bürgerkrieg, der wäre jetzt
Civil War is inevitable.
Inevitable, der sei jetzt nicht mehr zu vermeiden gesprochen in Großbritannien. Und eben direkt eine Regierung angreift, das finde ich schon eine ganz neue Qualität. Und da ist jetzt die große Frage, und das finde ich unglaublich spannend. Und ich weiß, dass Sie das auch überlegen im Moment in Westminster. Kann man eigentlich dagegen vorgehen? Kann man den anzeigen? Was kann man da eigentlich machen? Mhm. Denn das ist eigentlich weit über das hinaus, was eine soziale Plattform tun sollte.
Wenn der reichste Mensch der Welt mit wahnsinnig viel Einfluss, mit einflussreichen Freunden, mit einer Plattform, der es vielleicht auch gerade wirtschaftlich gar nicht so gut geht, selbst ein bisschen dafür sorgt, dass es mehr Traffic auf seiner Plattform gibt, indem er für empörende Tweets sorgt, eigentlich ja direkt mit dafür verantwortlich ist, dass hier auf der Straße die Randale losgehen.
Denn da ist, ja, und da ist die Frage, wie kann man da überhaupt rechtlich gegen vorgehen? Das ist gar nicht so einfach, aber die Überlegungen, die gibt es im Moment auch bereits. Und das finde ich, wie gesagt, ungeheuer spannend.
Denn Tommy Robinson zum Beispiel, den du gerade erwähnt hast, den Gründer und damals auch Chef der English Defence League, der dann dort auch austrat und ein rechtsextremer politischer Aktivist blieb, ist eigentlich von der Plattform verbannt worden.
Genau, unter dem vorherigen Besitzer.
Noch nicht gehörte.
Genau, ja. Und Musk hat dann eins seiner ersten Aktionen, ich glaube im letzten Sommer war das, war eben Tommy Robinson wieder freizuschalten. Und der hat mittlerweile über 1 Million oder fast 1 Million Follower. Und er hat gerade am Anfang dieser rechtsradikalen Ausschreitung da eine Riesenrolle gespielt, indem er das eben ganz bewusst dazu aufgerufen, das angeheizt hat, nicht so indirekt wie Farage, sondern wirklich zum Teil direkt. Und da ist eben nur die Frage, wie kann man jemanden wie Musk dafür zur Verantwortung ziehen? Tommy Robinson hat sowieso hier ein Gerichtsverfahren, der im Oktober, glaube ich, da ist er wieder wegen Anstiftung zur Unruhe zum x-ten Mal müsste er eigentlich erscheinen.
Aktuell ist er ja auf Zypern und sonstig.
Aktuell ist er irgendwo in Griechenland und sonstig. Die Fotos haben wir gesehen in der Sun. Das ist auch wieder so eine seltsame Aktion, wo man sich fragt, will der das hier nochmal provozieren? Das ging ja alles so schnell in den letzten Tagen, die im Moment gewälzt werden und wo ich mal gespannt bin, in welcher Form die Politik wirklich in der Lage sein wird, gegen diese Art von Agitation und Unruhestiftung auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, vorzugehen.
Es ist ein schmaler Grat, weil das Teilen von Falschinformationen an sich ja nicht illegal ist. Es wäre vielleicht leichter gewesen, wenn man die IDL vor 10 Jahren verboten hätte, so wie jetzt die Verbotsdiskussionen durch Yvette Cooper, unsere Innenministerin, im Raum stehen. Geht nur nicht mehr, weil es keine Gruppe mehr ist. Waren die Konservativen vielleicht auch auf dem rechten Auge ein bisschen blind, während sie selbst dafür gesorgt haben, dass sie den Diskurs immer weiter nach rechts verschieben beim Thema Migration?
Also ich meine, der Slogan, der von vielen dieser Rechtsradikalen jetzt immer wieder in die Menge gerufen wurde, Stop the Boats, das ist ein Slogan, den Rishi Sunak, der vorherige Premier, sich zum Wahlkampfslogan gemacht hat. Da gibt es schon legitime Fragen, was eigentlich der Wahlkampf und die Art der Rhetorik vieler Tory-Mitglieder angerichtet hat über die letzten Jahre. Eine Tory-Abgeordnete, Baroness Varsi, die selber auch Muslimin ist, die hat in vielen Interviews in dieser Woche gesagt, meine Partei ist mitverantwortlich für das, was hier passiert ist. Und das war eben der verzweifelte und letztlich vollkommen gescheiterte Versuch der Tories, diese Partei, die sich rund um Farage wieder gegründet hat, Reform UK, zu appeasen und zu eliminieren, indem man selber diese Positionen übernimmt. Wie wir aber aus vielen Beispielen wissen, führt das eigentlich immer nur dazu, dass die Center-Right, also die traditionell Mitte-konservativen Parteien, dadurch sich selbst erledigen. Und genau das ist ja hier auch passiert. Die Tories sind ja im Prinzip implodiert und haben einen derartigen Wahlverlust hinnehmen müssen, von dem werden die sich jahrelang nicht erholen. Und das hat auch damit zu tun, dass die eben in dem Moment, das haben wir ja auch in anderen Ländern, wo eine centrist-konservative Partei eben sich an den rechten Rand begibt, um den zu neutralisieren. Das geht immer für die Centrist-Partys nach hinten los. Und dadurch ist aber dennoch übrig geblieben, dass dieser Diskurs so verschoben wurde nach rechts, dass eben viele Dinge, die früher einfach nicht gesagt werden konnten, mittlerweile hoffähig gemacht wurden. Und da hat die Tory-Partei zumindest einen Großteil an Verantwortung dafür, für das, was hier in den letzten 10 Tagen passiert ist. Aber ich sag mal, diese Parteien zu verbieten, das war immer hier nie ein Thema, weil das auch nicht nötig war. Die waren so klein, die haben sich selbst ja auch immer wieder aufgelöst. Und das ist jetzt eigentlich auch das Schwierige daran, dass das eben ganz dezentrale und auch zum Teil spontan zu mobilisierende Netzwerke sind.
Aber wir sehen dann auf den Straßen die Bilder aus der vergangenen Woche, dass eben nicht nur die bekannten rechtsextremen Gesichter da unterwegs sind und die Fußball-Hooligans, sondern auch durchaus Familien mit Kindern, Jugendliche, wirklich junge Jugendliche, von denen ich behaupten würde, dass die noch nicht wirklich wissen, was rechtsextreme Ideologie ist. Auch die Menschen, Familien oder so, wenn die dann von Reportern gefragt werden und sagen, naja, das Land hat ja ein Problem mit Migration und deswegen gehen wir auf die Straße.
Das Land hat de facto kein Problem mit Migration. Die Migranten, die hierher gekommen sind, auch über die Boote im letzten Jahr, ich habe es gestern nochmal nachgeguckt, waren es 30.000, davor waren es 50.000 bis 60.000. Bei einem Land von über 60 Millionen könnte man das locker integrieren, zumal hier an jeder Ecke Arbeitskräfte fehlen. Das ist hier auch eine alternde Gesellschaft, die muss einfach gucken, woher sie im Pflegebereich, im Gesundheitswesen ihre Leute holt.
Eine Sache sage ich noch dazu, dass was die Migration so teuer für die Staatskassen macht, ist einfach auch ein unfassbar langer Flaschenhals an unbearbeiteten Fällen. Dafür genau. können nur die Migranten nichts, sondern das liegt wiederum in den Verwaltungen und deren Sparmaßnahmen. Die Menschen werden dann in Hotels untergebracht.
Das kostet Millionen
pro Tag. Und der Großteil von denen, wenn die Fälle aber bearbeitet werden, bekommt diesen Asylantrag erstattet oder gestattet. Also das sind berechtigte
Fluchtgründe. Was man gewesen. Aber auch sagen muss, also nur, dass es keine totale Schieflage gibt. Es gibt natürlich dennoch, und auch das ist berechtigt, das Gefühl, oder gab es zumindest bis zum Brexit, dass man hier keine Kontrolle darüber hat, über diese Migration. Und das ist etwas, das habe ich immer nachvollziehen können. Und das ist aber eigentlich mit dem Brexit und dem Ende des Freedom of Movement, also dem Ende der Arbeitnehmerfreizügigkeit, beendet worden. Das Verrückte ist, dass ja jetzt so die Regierung sehr wohl eine Kontrolle über die Migranten hat, die ins Land kommen. Es sind nur eben sehr viel mehr als vorher, weil die gebraucht werden. Die werden ja mit Visa ins Land gelassen. Mhm. Und anstatt zu akzeptieren, dass man diese Migranten braucht als Arbeitskräfte, ist eben Farage jetzt wieder auf dem Weg, dass er sagt, ja, das hat mit dem Brexit alles nicht richtig funktioniert, wir haben schon wieder die Kontrolle verloren. Das heißt, da wird immer wieder dasselbe Narrativ produziert, obwohl es eben längst unter Kontrolle ist eigentlich. Und das Problem, was ich mit der Labour-Regierung im Moment habe, ist, dass die da eben auch nicht klar dagegen halten, sondern richtig. Starmer hat im Wahlkampf immer wieder gesagt, nee, wir kriegen das schon unter Kontrolle und wir werden Wege finden, diese Boote zu stoppen. Nun muss man die auch stoppen, das ist überhaupt keine Frage, weil da ja auch immer wieder viele Menschen bei ertrinken bei diesen Überfahrten. Aber anstatt einmal sich hinzustellen, das habe ich einfach nicht verstanden, also beziehungsweise im Wahlkampf habe ich es verstanden, aber jetzt verstehe ich nicht, warum er nicht einmal sagt, Leute, wir machen uns ehrlich, wir brauchen diese Leute und außerdem sind 30.000 bis 50.000 pro Jahr auch nicht die Welt für uns. Das ist ja anders als in manchen europäischen Ländern, wo das auch wirklich ganz andere Ausmaße angenommen hat hier. Bislang ist die Migration hier durchaus in einem Rahmen, die das Land verkraften kann. Und dadurch, dass es eben keine Arbeitnehmerfreizügigkeit mehr gibt, haben die Briten und hat die britische Regierung das sehr wohl unter Kontrolle, wer hier reinkommt.
Und glaubst du, er macht das nicht, weil die Tories vor ihm 14 Jahre lang den Boden bereitet haben für diesen rechten Diskurs und das bei vielen Menschen auf offene Ohren gefallen ist?
Ja, es ist halt so eine ganz defensive Strategie, die der ja auch schon im Wahlkampf geführt hat. Er will das Thema eigentlich möglichst umgehen. Er will da gar nicht in diese aufgeheizte Debatte reingrätschen mehr. Nur ich glaube, man muss den Leuten, die ja eben, das sind ja nicht alles Rechtsradikale oder Rechtsextreme, die wirklich Angst haben, dass das hier zu viel wird mit der Migration. Denen muss man einfach mal ganz klar und auch konstruktiv erklären. A, wir haben es jetzt unter Kontrolle seit dem Brexit. Das ist ja wirklich der einzige Erfolg, wenn man so will, dass man eben nicht mehr rein und raus kann aus Europa, wie man will. Ja, wenn man es von da sieht, ne? Und bislang sind es auch nicht so viele, dass es uns umbringt, sondern wir müssen eben nur diese irren Kosten, die das produziert, weil es eben diesen Backlog gibt, die müssen wir halt in den Griff kriegen. Aber das hat Starmer auch schon gesagt, dass er das jetzt tun will. Nur mir fehlt da einfach mal ein ehrlicher, konstruktiver Diskurs darüber, dass man feststellt, was man hier eigentlich warum braucht. Ja. Und auch nochmal den Leuten klar macht, Leute, wir haben den Brexit, wir haben die Kontrolle über die Immigration. Wir brauchen die eben einfach nur.
Also die rechtsextremen Randalierer ins Gefängnis zu kriegen, ist die eine Sache. Vielleicht sogar die etwas leichtere, die schwierigere wird, diesen Diskurs über Migration und die enorme Unzufriedenheit bei vielen Menschen wieder einzufangen.
Genau, so sehe ich das.
Brennt dir noch was anderes auf dem Herzen nach der letzten Woche?
Nein, also ich muss sagen, ich war einfach wahnsinnig erleichtert, gestern Abend zu sehen, dass es eben nicht wieder gekracht hat, denn das war schon sehr, sehr beunruhigend, gerade auch eben für die muslimischen Gemeinden, die sich durchaus bedroht fühlen. Der ehemalige schottische First Minister, der selber Muslim ist, hatte in einem Tweet gestern oder vorgestern ja sogar gesagt, dass er irgendwie sich überlegt, ob er hier noch leben will überhaupt.
Es sind explizit muslimische Cafés, ja, Supermärkte, absolut, und natürlich auch die Moscheen angegriffen, geplündert.
Und zu sehen, dass es da mal eben ein Backroll und ein Stoppschild von der anderen Seite der Gesellschaft gibt. Das fand ich sehr erleichternd gestern Abend, muss ich sagen. Also insofern, das ist schon das Thema, was mich diese Woche am meisten beschäftigt hat. Und ich glaube auch die meisten Briten.
In diesem Sinne, wir bleiben weiter dran. Das Thema wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, immer gerne,
Annette Dittert.
Franziska.
Und wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Immer gerne schreiben an podcast.london@ndr.de. Bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und in unserem gemeinsamen Podcast Amerika, wir müssen reden, sprechen wir nicht nur über Donald Trump.
Manchmal ruft ein Interviewpartner auch direkt bei Trump an, wie zum Beispiel Kid Rock.
Zückt sein Handy und wählt eine Nummer und nach zweimal Klingeln hat es auf Lautsprecher gestellt. Wer war dran? Donald Trump.
Oh nein, echt?
Ja. Und dann sagte Donald Trump nur, yeah, guys, treat Bob nicely, he's a good guy. Und dann war nur ein kurzes Gespräch, aber es war schon ein skurriler Moment.
Amerika, wir müssen reden. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.